Moin Moin und herzlich willkommen zur Zwei-Mann-Mauer, dem ersten und einzigen Fußball-Podcast. Anton, wir haben es verschrien. Wir haben zu sehr Frankreich im Kopf gehabt. Haben es die Spieler vielleicht auch gehabt? Deutschland ist raus bei der WM. 16. Finale Schluss im Elfmeterschießen gegen Paraguay. Hast du deine Gedanken, deine Gefühle schon sortiert? Ich weiß nicht. Bei mir ist es irgendwie noch nicht ganz so weit.
Nee, bei mir auch gar nicht. Es ist immer noch eine extreme Leere tatsächlich bei mir vorhanden. Es ist immer noch eine Fassungslosigkeit, eine Enttäuschung, die immer noch nicht richtig greifbar ist, weil es so unwirklich daherkommt. Und gerade die Art und Weise, wie man dieses Spiel gegen Paraguay verloren hat, hat so viele Fragen aufgeworfen. Es ist für mich viel mehr als nur ein Ausscheiden. Es ist ein Hinterfragen eines einstigen Fußballgigantens und einer ganzen Institution DFB, zumindest was die sportlichen Leistungen angeht und auch was das große Ganze dahinter angeht. Und mit alledem ist auch so ein gewisser Ärger einfach mit dabei, weil ich habe mich so riesig auf diesen Sommer gefreut. Ich war wirklich guter Dinge. Ich habe wirklich an diese Mannschaft geglaubt. Ich habe auch dem Trainer nochmal wirklich viele Vorschusslorbeeren gegeben, auch wenn es immer wieder Themen gab, auch im Vorfeld dieser WM. Und jetzt ist dieses Aus im 16. Finale ein historisches. Erneut ist man nicht in ein Achtelfinale bei einer WM eingezogen. Das dritte Mal in Folge und es ist ganz, ganz schwer in Worte zu fassen.
Ja, mir ging es ähnlich. Ich muss sagen, schon gestern, wir nehmen es jetzt hier am Mittag nach dem Spiel auf, während des Spiels habe ich schon so ein bisschen ja diesen Ärger auch gefühlt, den du jetzt angesprochen hast, aber mich auch deshalb so ein bisschen darauf eingestellt. Ich hatte irgendwie die ganze Zeit das Gefühl, das wird in die Hose gehen, einfach weil der Spielverlauf, also teilweise hat man ja gehört, absurder Spielverlauf, dass man dann verliert. Ich finde so die Geschichte des Spiels, die kann man dann schon eben dahin erzählen, dass am Ende Paraguay als Sieger dasteht. Ich glaube, wenn man sich das Spiel anschaut und wirklich die beiden Teams auch miteinander vergleicht, dann und jetzt wirklich einfach nur mal schaut, wer was investiert hat, dann ist es natürlich eine unverdiente Niederlage für die deutsche Mannschaft. Heißt aber nicht, dass es eine gute Leistung war. Und wenn man eben nur auf die deutsche Leistung schaut, wenn man die benotet, bewertet, dann ist es auf jeden Fall ein gerechtes, ein verdientes Ausscheiden. Das genau das, was wir hier eigentlich in der letzten Folge gesagt haben. Dieses, gut, dass man gegen Ecuador nochmal so einen Gegner hatte. Man weiß, was die gut können. Man weiß, wo man wirklich dagegen halten muss. Das hat man wieder nicht geschafft. Dieses draus Lernen gegen diese, vor allem gegen diese Emotionalität, die da an den Tag legen. Das war ja auch wieder extrem bei den Südamerikanern jetzt, erst bei Ecuador, dann bei Paraguay. Da hat man irgendwie nicht geschafft, so richtig da reinzukommen. Und man hat es ihnen spielerisch so unfassbar leicht gemacht. Und das ist, glaube ich, das, was mich am allermeisten ärgert. Meiner Meinung nach verfällt man immer und immer wieder in Statistik, in Analytik schön sterben irgendwie. Man will sich da regelmäßig den Ball 20, 30 Mal um den 16er hin und her spielen. Also allein Leroy Sané, und das ist auch keine Kritik an ihm, das wird den Spielern ja vorgegeben, hat bestimmt bei diesem Spiel gestern 20 bis 30 Mal angedribbelt und dann umgedreht und den Ball wieder zurückgespielt. Und dann das Beste ist ja dann immer noch 2, 3 Schritte auf den Mitspieler zulaufen, damit man es möglichst eng macht und ihm dann so einen 3-Meter-Pass hinspielen. Völlig absurd, überhaupt kein, also eine von vielleicht 8 Situationen wird mal mit Druck zum Tor zu Ende gespielt. Ob es eine Flanke ist, ob es ein Distanzschuss ist, ob es auch einfach mal Tempo aufnehmen ist in Richtung Tor. Das können die alle, da sind Spieler dabei, die sind fast so viel wert wie der Kader Paraguays und die trauen sich das viel zu selten zu. Jeder Distanzschuss wird abgelehnt und man sagt sich, nee, also wenn wir jetzt noch 7 Pässe spielen, dann haben wir einen 0,1 höheren X-Goals-Wert in der möglichen Chance, die da vielleicht bei rauskommt. Man hat das Gefühl, dieses deutsche Spiel ist so vergiftet von irgendwelchen Statistiken und irgendwelchen Analysten, die sagen, nee, also dieses ins Dribbling gehen, dieses eine Flanke einfach mal auf gut Glück reinschlagen, einfach mal sich einen Torschuss nehmen. Mir ist da eine Szene im Kopf aus der ersten Halbzeit, wo Wirtz von halb links den Ball frei auf dem rechten Fuß hat, an der 16er-Kante und trotzdem noch einen Schritt geht, bis der Paraguayer rauskommt und dann so eine Schussfinte macht, wieder auf links, und dann hat er keinen Schuss mehr. Und sowas verstehe ich nicht. Jeder von diesen Aktionen wird abgelehnt, man passt ihn lieber nochmal zurück und am Ende kommt dann gar nichts bei rum. Und das geht mir so krass auf die Nerven, weil ich einfach nicht verstehe, wie man nicht draus lernt. Das war die letzten Turniere immer so, dass man sich dann irgendwann schwer getan hat. Meistens eher früher als später. Und wenn man sich mit anderen Nationen vergleicht, gibt es eben Nationen, die viel geradliniger Richtung Tor spielen, die sich viel mehr Abschlüsse nehmen, wie zum Beispiel die Franzosen, wie die Portugiesen, auch die Spanier, die brauchen nicht so lange. Und dieses Handball-Rumgeschubse da über 2 Meter hin und her, ich kann es wirklich nicht mehr sehen. Da wird auch kein Mann überspielt. Da wird jeder einzelne Mitspieler quasi nach Reih und Glied mitgenommen. Und so verschleppst du es halt. So machst du es den Paraguayern einfach. Die müssen nicht deine mögliche Schussposition wirklich verteidigen, als ob du einen Schuss setzen könntest. Weil die wissen ja, irgendwann macht er nicht. Das ist im Basketball gibt es auch dieses Äquivalent, wenn ein Spieler irgendwann keine Würfe mehr nimmt, vor allem von draußen, dann lässt du ihn irgendwann alleine stehen. Weil irgendwann weißt du, okay, der traut sich nicht, der hat Schiss in der Hose oder dem wird gesagt, wirf nicht. Und irgendwann musst du ihn nicht mehr verteidigen. Wenn sich so ein Pavlovic, ein Metscher, ein Kimmich, ein Sané, wenn die regelmäßig einfach mal einen Schritt gehen, einen Sidestep machen, sich den Ball vorlegen und aufs Tor fackeln, dann weißt du ja irgendwann auch als Verteidiger, der kann aus jeder Situation schießen, da muss ich früher raus, da muss ich Druck machen, weil ich bin bereit, dagegen zu wetten, dass der Torwart Paraguays jeden Schuss so abwehrt, dass keiner reingeht oder keiner einem Under vor die Füße fällt, der ihn dann reinschieben kann, der dafür einen guten Riecher hat für sowas. Aber nein, man nimmt sich diese ganzen Schüsse nicht, weil irgendwer im Hintergrund sagt, das ist theoretisch ein ineffektiver Schuss, ein schlechter Abschluss. Man könnte vielleicht ja einen besseren bekommen. In der Realität hat man dann häufig den Ball schon so verloren, ohne überhaupt einen Abschluss. Ich glaube, zur Pause hatten wir 0 Schüsse aufs Tor. Ja, so machst du es denen dann sehr, sehr einfach. Und die mussten nichts anderes machen, als hin und her verschieben und sich in Zweikämpfe werfen. Und das ist wirklich erbärmlich für so eine große Fußballnation. Und wenn man daraus jetzt nicht lernt, dann weiß ich auch nicht, aber ich glaube, dann verliert man wirklich jeglichen Rückhalt der deutschen Fußballfans. Das mal so ein bisschen meine spielerische Analyse, ist jetzt nur ein Teil davon, aber ja, das ist das, womit ich das größte Problem hatte gestern.
Genau das hast du richtig gesagt gerade. Das war ja schon sehr ausführlich und in allen Punkten komplett richtig. Und das Schlimme ist, das war, wie du richtig sagst, nur ein Teil des Ganzen. Ich war wirklich auch und bin es immer noch schockiert, ob der spielerischen Leistung des deutschen Teams. Paraguay hat ganz, ganz oft gezeigt, dass sie fußballerisch bei allem Respekt wirklich sehr, sehr limitiert agieren. Und wir haben es geschafft, die deutsche Mannschaft hat es geschafft, sie vor allem in der ersten Halbzeit und in den ersten 10 Minuten der zweiten Halbzeit als das fast schon bessere Team darstellen zu lassen, weil Deutschland nichts spielerisch geleistet hat. Und ich bin wirklich hochgradig schockiert gewesen, wie Deutschland nach der Pause, nach einer katastrophalen ersten Halbzeit aus der Kabine gekommen ist. Das waren die blutleersten 10 Minuten dieses ganzen Spiels. Und die ersten 45 waren schon extrem schwach. Dass dann das Ding von Havertz Kopf da noch reinrutscht, nach endlich mal einer ordentlichen Flanke aus dem Halbfeld.
Aber auch das ist ja, also sorry, Havertz läuft vom Tor weg, also genau, da geht einer also von 50 rein. Also.
Richtig, und das Problem des Ganzen ist, finde ich, und da muss man dann ganz tief, oder was heißt ganz tief, aber da muss man dann halt ins Taktische gehen und in die Vorgaben, was auch wieder zu deinem Punkt passt mit den handballähnlichen Spielformen da. Es kann doch nicht sein, dass du merkst, okay, du musst irgendwie über Flanken kommen, musst über die Außen kommen, weil sie halt das Zentrum so verdichten. Und dann bleibst du aber mit einem Kimmich als Rechtsverteidiger bei deinem Spielansatz, dass er immer mittig steht. Leroy Sané war auf der rechten Seite komplett alleingelassen, weil Kimmich immer im Zentrum war. Dadurch immer gedoppelt, dadurch 1 gegen 1, beziehungsweise dann eben 1 gegen 2 Situationen auch ohne Erfolg. Klar, könnte man meinen, wir brauchen und wollen die Künstler, die dann auch mal sowas sogar lösen können, aber dafür waren die Paraguayer einfach zu giftig in den Zweikämpfen, zu gut im Verteidigen. Dann sag deinen Spielern, beziehungsweise erkenn es auch als Spieler selbst auf dem Niveau, dass du das Spiel mal breiter aufziehen musst, dass Kimmich die Läufe tief machen muss, dass er an Sané vorbeigeht, ihm den Raum dadurch gibt, das Spiel breiter macht, weil dieser Weg nach innen, den Olise so besonders macht, den natürlich auch ein Sané braucht, der wird ja nur dann auf, wenn hinter dir einer läuft. Und das erkennt jeder Fußballfan, der sich mal ein bisschen mit Taktik beschäftigt hat, vor dem Fernseher. Aber die Profis und der Trainer in dieser Situation nicht, wenn es um alles geht. Da fragst du dich doch auch, was machen die da? Halt an deinem Spielplan fest, der nicht funktioniert. Warum? Das ist ein 16-Finale, du fliegst raus, du liegst hinten. Du spielst katastrophal gegen eine Mannschaft, die, und das muss man einfach so sagen, personell in jeder Position mehrere Stufen unterlegen ist und siehst da aus wie die schwächere Mannschaft, weil du es überhaupt nicht schaffst, spielerische Lösungen zu finden. Und das kann nicht sein. Und da habe ich auch die Wechsel nicht verstanden. Ein Matcher, grauenhaftes Spiel gehabt. Ganz viele schlechte Pässe, Ballverluste und. Aber nach dieser ersten Halbzeit hätte ich erwartet, rigoros was zu verändern. Das ganze Spiel so ein bisschen auf den Kopf zu stellen. Nicht, ja, dann soll halt ein anderer Sechser das versuchen. Ich fand Goretzka nicht schlecht, er hat das ordentlich gemacht, hat viele Läufe gemacht, ein bisschen mehr Intensität reingebracht. Aber insgesamt hat sich die Statik des Spiels dadurch nicht verändert. Erst als dann vielleicht ein Musiala für Undav reinkam, da war auch noch mal ein bisschen mehr Dynamik mit drin, auch wenn auch nicht so viel gelungen ist, muss man fairerweise sagen. Aber in allen Teilen, und da bin ich jetzt wirklich so weit, dass ich meine Worte, die ich noch in der letzten Folge gesagt habe, fressen muss, weil ich habe ja gesagt, in allen Teilen der Mannschaft, diese ganze Kritik da hier und da wird mir schon wieder zu groß gemacht. Jetzt war es der Fall. Es hat kein Mannschaftsteil richtig funktioniert und in allen Teilen auch, was das Taktische und Personelle angeht, wurde jetzt hier einfach Mist versagt. Gebaut. Ja. Also ich bin, du merkst es, ich bin fassungslos. Ich bin immer noch komplett fassungslos, weil das passiert ist, was eben passiert ist.
Ja, wir haben ja letzte Folge gesagt, wenn dann sie tatsächlich ausgeschieden sein sollten, dann kann man gerne draufhauen, dann kann man gerne drüber reden. Das machen wir jetzt auch. Ich finde es dann auch richtig, trotzdem bleibe ich dabei, dass man einfach dieses Vorher zerreden, ist einfach Quatsch. Ich finde es, was man schon sagen muss, und da kann man auch bei den Personellen wieder so ein bisschen einhaken, Nagelsmann, ich will jetzt auch gar nicht über seine Zukunft reden, aber einfach auch so ein bisschen dieses Unvermögen, Fehler zu erkennen, Schwachstellen zu erkennen, was zu verändern. Man hat bei ihm das Gefühl, und das ist natürlich jetzt nur, wie es von außen wirkt, dass er, sobald jemand von außen ihm sagt, den Pavlovic musst du rausnehmen, der spielt nicht gut, stell doch mal den Kimmich auf seine beste Position, sobald dieser Vorschlag von außen kommt, sagt er sich so, nee, jetzt erst recht setze ich diesen Vorschlag nicht um, weil er kam ja nicht von mir, sonst würde ich ja quasi Schwäche eingestehen, das war ja bei Undav schon das Thema, der dann sportlich so viel Druck gemacht hat, dass er ihn irgendwann dann mitnehmen musste zur Nationalmannschaft und dann auch mal in die Startelf stellen musste. Also da rede ich jetzt von der Zeit vor dem Turnier. Und das finde ich völlig unverständlich. Ein Matcher hat keine gute erste Hälfte gespielt, aber den dann sofort in der Kabine zu lassen. Und Pavlovic spielt wirklich ein schlechtes Spiel nach dem anderen. Der gibt der Mannschaft null Mehrwert. Der ist einfach, der schiebt die Bälle da von A nach B, genau wie es Kimmich auch oft macht im Zentrum. aber der hat vielleicht noch ein bisschen mehr dann auch das Selbstvertrauen, was zu erzeugen. Dann stelle ich einen Kimmich in die Mitte und wechsle jemanden ein, der auf der rechten Seite ein bisschen Tempo machen kann, mit zum Beispiel einem Leveling, der überhaupt nicht mehr gespielt hat, der regelmäßig vor dem Turnier und auch bei Stuttgart da genau diese Linienläufe an die Grundlinie macht, wie du sie eben gefordert hast, der da einfach auch so ein bisschen Druck hätte ausüben können. Da kommt nichts und ich finde trotzdem dann auch, wie du eben richtig gesagt hast, die Spieler selbst auch von der mentalen Komponente in der Pflicht, dass man nicht selber erkennt, wird gerade nichts und dass wir dann trotzdem immer dieses Klein-Klein versuchen, da muss ich dann als Spieler auch einfach mal sagen, okay, Freunde, wird nichts, wir machen jetzt hier einen schnellen Doppelpass und ich schieße aus 25 Metern drauf.
Ja.
Ich gehe sehr gerne, gehe ich so unter, als mit jedem Angriff oder sagen wir 4 von 5 Angriffen, die da hin und her geschoben werden und irgendwann ist der Paraguayer dazwischen oder wir machen ein dummes Foul, also auch unfassbar viele dämliche Fouls von uns, von der deutschen Mannschaft, auch in Momenten, die du bei den Bambinis gefühlt erklärt bekommst, wenn er vom Tor weggeht in Richtung Seitenauslinie, dann lass ihn doch laufen, aber nein, wir steigen ihm dann nochmal auf den Schuh drauf. Das alles tut ja dann auch immer den Paraguayern den Gefallen, die sich dann 2 Minuten auf dem Boden rumwälzen lassen. Das ist alles so mit so wenig Intelligenz gespielt. Und dann kommt man aber ja trotzdem in eine Verlängerung. Dann können wir vielleicht mal kurz auf die kontroversen Schiedsrichterentscheidungen eingehen, die, glaube ich, da sind wir uns, glaube ich, einig, ohne jetzt drüber geredet zu haben, nicht die Überschrift sein sollten über diesem Spiel, aber trotzdem erwähnenswert sind.
Ja.
Chronologisch würde ich sagen, erstmal der mögliche Handelfmeter, haben wir gestern auch ein bisschen drüber geschrieben. Der Paraguayer, der so ein bisschen reinrutscht und dann schon mit relativ angelegtem Arm getroffen wird, aber meiner Meinung nach, darfst du gerne auch gleich sagen, wie du dazu stehst, der Ball wird halt rutscht sonst so über die Brust, über den Oberkörper des Abwehrspielers drüber und geht trotzdem noch irgendwie in Richtung Tor. Und nur durch diesen Ellenbogen, Trizeps, wie er ihn da trifft, wird er halt komplett abgeblockt. Für mich ist es ein Elfmeter gewesen. Ja, kann man vielleicht noch irgendwo mit leben, dass er ihn nicht gibt, aber genau. Für mich wäre das schon ein Elfmeter gewesen.
Genau das, was du gerade gesagt hast, ist es für mich am Ende. Ich kann damit leben, den nicht zu geben. Ich bin eigentlich auch bei solchen Sachen schon da auf deiner Seite, weil ich immer sage, wenn ein Torschuss, der auch offensichtlich aufs Tor, Richtung Tor geht, in irgendeiner Form mit der Hand geblockt wird, und das ist natürlich keine Absicht, dann muss es eigentlich Elfmeter geben, weil er ja einfach ein mögliches Tor gerade damit blockiert. In dem Fall, boah, fand ich es wirklich schon sehr knapp, also so, dass man fast schon sagen kann, ist okay, dass man das laufen lässt. Also sehr angelegt, erst Körper, dann Arm, auch wenn Bruchteile von Sekunden. Aber genau, das ist sicher eine 50-50-Entscheidung gefühlt. Also da dürfte man sich auch nicht beschweren, wenn das gepfiffen wird. Genauso sage ich eben, kann ich damit leben, dass das durchgewunken wird, aber ja, das Problem ist, es gab eine Entscheidung, die ist überhaupt nicht 50-50 und die wurde einfach falsch bewertet. Und das ist extrem bitter, weil du hast es richtig gesagt, natürlich ist das jetzt nicht der Hauptgrund, warum man dieses Spiel nicht gewonnen hat. Aber trotzdem ist es ja ganz klar, dass man aufgrund einer Fehlentscheidung dieses Spiel eben am Ende dann doch nicht für sich entscheiden konnte. Denn die Leistung, die, da müssen wir nicht drüber reden, war über 120 Minuten katastrophal schlecht. Aber man hätte das Spiel trotzdem ziehen können. Und dann redet eventuell in 1, 2, 3 Wochen niemand mehr über diese eine schlechte Leistung gegen Paraguay, die wir dann irgendwie noch gedreht haben. Ich hatte ja schon in der letzten Folge die Parallelen zur WM 2014 gezogen. Da war die Gruppenphase auch ganz okay. Dann kam dieses Wackelspiel gegen Algerien und dann kam man ins Rollen. Und ich bin auch immer noch der festen Überzeugung, dass wenn man dieses Spiel jetzt gegen Paraguay gewonnen hätte, es nicht direkt geheißen hätte, ja, aber dann gegen Frankreich ist eh Schluss. Natürlich wäre man da nicht der Favorit gewesen. Natürlich hätte es auch gut sein können, sehr viel Zukunft und gefühlt will ich gar nicht mehr darüber reden, aber ne, dass Frankreich uns dann 4-5-0 wegschießt oder was auch immer. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass diese Mannschaft die Qualität theoretisch besitzt, dann auch an Gegnern zu wachsen und auch gegen diese ganz großen Gegner mitzuhalten und in einem K.O.-Turnierspiel auch mal so ein Ding zu ziehen. Dass aber diese Mannschaft unglaubliche Probleme damit hat, gegen tiefstehende, aggressive, emotionale Gegner quasi zu agieren, ist unfassbar. Es ist unglaublich schlecht. Es zeigt unfassbare Defizite auch in der taktischen Herangehensweise und der Schulung und Vorbereitung auf diese Gegner auf. Und das macht mich unglaublich wütend, weil auch so die Einwechslung dann von Waldemar Anton, dieses Spiel hat seit Minute 5 gerufen, David Raum. Dieser emotionale Leader, der mal dagegen hält, der genau solche Zweikämpfe, wie sie die Paraguayer durchgehend geführt haben, liebt. Zieh Brown rüber. Klar brauchst du eine Restverteidigung, aber Paraguay hat dir nicht gezeigt, dass sie wirklich gefährlich werden da vorne. Wir haben sie manchmal eingeladen. Da hat dann schon ein langer Abwurf des Keepers gereicht, damit plötzlich die deutsche Hintermannschaft 1-1 steht und schwimmt. Natürlich auch Quatsch. Aber bau dir Tempo auf den Außen auf, über die Außenverteidiger. Nimm dir, also wenn ich jetzt hier schon 2 Lösungsansätze gefühlt habe, die den ganzen Abend nicht umgesetzt wurden, du eben mit Leveling genau so einen validen Punkt hattest, dann frage ich mich, was machen denn diese Leute, die wirklich dafür zuständig sind? Und wir haben uns dann gestern auch beim Gucken gefragt, es kann ja eigentlich nicht sein, dass wir alle gefühlt es besser wissen als ein sehr gut ausgebildeter und schon Erfolge gehabt habender Fußballtrainer, der Nationaltrainer Deutschlands ist. Aber so länger ich drüber nachdenke, ist das scheinbar doch der Fall. Oder liege ich da so daneben?
Und ich verstehe es nicht. Genau, aber also wir wissen ja gar nicht, ob das die bessere Lösung gewesen, ob das die Lösung gewesen wäre. Aber es ist halt Irrsinn, nichts zu probieren. Du hast halt 120 Minuten lang den gleichen Stiefel gespielt und das ist absolut insane. Also das ist natürlich das, was dann passieren kann. Ich muss sagen, ich habe also spätestens ab der Verlängerung, eigentlich schon ein bisschen früher, habe ich schon so mich so gefühlsmäßig darauf vorbereitet, dass wir rausfliegen werden. Das war so ein klassischer, das wird am Ende nichts, Tag. Und also ich muss sagen, es war, glaube ich, das frustrierendste Fußballspiel, was ich je gesehen habe in meinem Leben.
Ich war auch am Anfang, also als es so losging und auch man so ein bisschen langsam reingekommen ist und Paraguay hier mal eine Chance hat und so, dachte ich so,
wir sind's ja gewohnt.
Genau, ist schon okay. Ich war auch noch nicht so emotional involviert, weil ich Vertrauen in diese Mannschaft hatte. Weil ich geglaubt habe, okay, bei allem Respekt, das ist Paraguay, wir haben schon die fußballerische Klasse, um das Ding mit, keine Ahnung, 2-0, 2-1, 3-1, irgendwie für uns zu entscheiden. Und auch nach dem 0-1, klar, also da war ja schon fast die Halbzeit dann gespielt und man hat gesehen, ach du Scheiße, was machen die denn da? Aber trotzdem, wir haben noch eine ganze Halbzeit, auch Brasilien lag zunächst zurück und. Aber es wurde gefühlt immer nur noch schlimmer und es war, wie du richtig sagst, von Anfang bis Ende komplett frustrierend und ich bin, wie man offensichtlich merkt, auch noch lange nicht darüber hinweg. Das ist wirklich, das war wirklich hart.
Das ist eben das, was ich eben noch sagen wollte, dass man halt nicht mal was anderes probiert hat. Also es muss ja nicht, es ist auch, finde ich, schon so ein bisschen eine taktische Arroganz zu sagen, wir bleiben bei diesem, wir kombinieren uns das raus. Wart mal ab, wir verschieben, lassen die so viel verschieben, die Paraguayer, dass irgendwann so ein 10x10 Zentimeter Rasenfleck aufgeht und da kann dann Musiala durchspazieren. Das ist super krass überheblich und nicht zu sagen, also nicht registrieren zu können als Nagelsmann und Trainerteam, aber genauso wie du es vorhin gesagt hast, auch die Spieler, scheiße, das funktioniert nicht. Wir gehen jetzt hier mit der Brechstange drauf. Wir haben dann irgendwann auch Havertz, wollte Made vorne drin gehabt. Musiala, der da drumrum wuselt, der, hast du vorhin auch gesagt, in dem nicht viel gelungen ist, aber der zumindest viel probiert hat. Und wenn du da dann, warum können wir da dann nicht einfach wirklich im 2-Minuten-Takt ein absolutes Gerät in Richtung Tor fackeln? Ich wette mit dir, dass da nicht jeder geblockt wird und ich wette mit dir, dass der Keeper nicht jeden mit einer Hand auffängt und uns anlächelt, sondern der wird ins Schwitzen kommen, der wird seine Fehler machen, wenn es eine Ecke ist, durch die dann auch das vermeintliche 2-1 fiel. Da haben wir jetzt auch noch nicht konkret drüber geredet, dieses Tor von Tah, wo dann in der Mitte Anton, einen ganz kleinen Mini-Auffahrunfall mit dem Keeper hat, der meiner Meinung nach nie und nimmer ein Foul ist. Die Regel, dass der Torwart nicht mehr angegangen werden darf im Fünfer, gibt's nicht mehr. Wenn das ein Foul ist, hat gestern auch irgendwer gesagt, dann wäre Arsenal wahrscheinlich abgestiegen, ja, weil dann hätte die Hälfte ihrer Tore nicht gezählt.
Das war Jürgen Klopp, der generell eine sehr gute Analyse gemacht hat. Können wir auch gleich nochmal drauf kommen. Und ja, du sagst es richtig. Also wenn das ein Foul ist, dann muss es nach jeder Ecke entweder Elfmeter oder Offensivfoul geben. Und dass sich da der VAR einschaltet, ist auch ist ein Skandal. Und das hat, da hat Nagelsmann auch vollkommen recht und da verstehe ich auch seine Wut. Das ist ein absoluter Skandal, weil klare Fehlentscheidung schon mal gar nicht, noch nicht mal faul. Und sowas entscheidet dann eben auch K.O.-Spiele. Auch wenn wir uns ja beide einig sind und das auch schon so gesagt haben, dass das jetzt natürlich nicht der Hauptgrund für das deutsche Scheitern ist.
Es ist ein verdientes Ausscheiden, aber es ist auch ein ungerechtes Ausscheiden.
Genau.
Weil wenn wir da das 2-1 machen, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass es dann ganz klar in die deutsche Richtung läuft. Weil dann glaube ich, checkt man auch. Das hat auch, es war dann auch wieder leider so ein Thema des VARs, wie krass, was das ausgelöst hat, dieses Tor, was da abgefallen ist, was Tada rausgebrüllt hat im Torjubel und das dann eben wieder einkassiert zu bekommen. Ich glaube, das hätte eben auch eine Energie freigesetzt, die dann so, okay, wir haben jetzt Glück gehabt. Ich glaube, es war dann auch irgendwann, das habe ich auch bei mir als Zuschauer gemerkt, irgendwann hatte man auch keinen Bock mehr auf diese Paraguayer, die halt dann wirklich auch in der Verlängerung gerade jede Möglichkeit zum Zeitspiel genutzt haben, jedes Foul mitgenommen haben, rumgeschrien haben, wo keine Kontakte waren. Es ist sehr schade, dass es leider schon sich durch jedes südamerikanische Land eigentlich durchzieht, dass sie das machen. Das ist dann diese tolle Emotion, die wir auf der anderen Seite loben, die aber auch diese negativen Seiten mit sich bringt. Trotzdem haben wir es ihnen natürlich viel zu leicht gemacht und ich finde, wir dürfen jetzt gerade auch über diese Fehlentscheidung reden, aber Nagelsmann sollte dann nicht so viel drüber reden, wie er es nach dem Spiel getan hat. Der sollte sich ein bisschen darauf konzentrieren, was die Mannschaft 120 Minuten lang vergeigt hat und dann eben Elfmeterschießen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber diese Verzöger-Elfmeter gehen mir so krass auf die Nerven. Wie können wir die bitte jetzt einfach irgendwo in eine Schublade sperren und nicht mehr rangehen? Ja. Also wir sollten jetzt wirklich langsam gelernt haben, auch Messi gegen Österreich genauso verschossen, weil die Torhüter jetzt langsam gecheckt haben, wenn ich nicht in eine Richtung mich bewege, dann verkacken die oft von alleine. Dann brauche ich diese 50-50-Chance, dass ich die Ecke richtig habe. Teilweise werden die sogar daneben geschossen oder drüber. Aber du hast richtig gemerkt, bei Havertz beim ersten Elfmeter, der Torwart hat ihm nichts angeboten und dann ist es so ein, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Und dann hat der Spieler selber nicht mehr genug Zeit, um sich noch eine richtig gute Entscheidung zu treffen. Und so haben wir es dann gesehen. Sowohl wollte man als auch er mit diesem Verzöger-Elfmeter, der komplett in die Hose geht, finde ich wirklich schwierig. Mittlerweile sind die Torhüter darauf ganz gut eingestellt, deswegen Hot Take. Vielleicht ein verrückter Take von mir, aber lass uns doch einfach eine Ecke überlegen und mit dieser Technik, mit dieser überragenden, die wir alle haben, den Ball in diese Ecke schießen. Ist, glaube ich, eine bessere Erfolgsquote.
Davon
so wie es die Paraguayer gemacht haben.
Ja, die haben echt gut geschossen und ich finde aber auch, dieses Elfmeterschießen hat ja noch viel mehr Stories gehabt, die erschreckend sind, was man jetzt so hört. Also da holt Paraguay bzw. Manuel Neuer das deutsche Team zurück in dieses Elfmeterschießen, was schon gar nicht mehr zu glauben war. 2 Elfmeter am Stück verschossen. Wäre einer davon schon drin gewesen, wäre es durch. Jubelschreie durch ganz Deutschland durch, nur um dann den nächsten zu verschießen. Und was man jetzt hört, Jonathan Tah war der Schütze. Und es hieß wohl, dass Joshua Kimmich im Mannschaftskreis quasi rumgelaufen ist, zum Beispiel auch zu einem Goretzka gegangen ist und gesagt hat, komm Junge, schieß, mach du ihn. Und er sich nicht getraut hat. Wo sind die Führungsspieler, wo sind die Leader dieser Mannschaft? Und dass ein Jonathan Tah jetzt vielleicht nicht der potenziell beste Elfmeterschütze in dieser Mannschaft war, der noch zur Verfügung stand, war, glaube ich, jedem klar. Dass er den Sofa haut, saubitter. Aber da wäre eine Möglichkeit gewesen und da hätte die Stunde geschlagen, auch mal für andere Spieler Größe zu zeigen und auch Verantwortung zu zeigen. Und das ist ja auch nur eines dieser ganzen Probleme, die sich durch dieses Team zieht, weil es war, das ist auch wieder das große ganze Bild jetzt gemalt, man hatte, finde ich, als Zuschauer das Gefühl, als wenn diese Mannschaft nicht will. Als ob sie das alles gar nicht so juckt. Da war keiner, auch kein Kimmich, der mal dazwischen gehauen hat, der mal gezeigt hat, hey, wir sind noch da, wir sind emotional auch in diesem Spiel angekommen. Da hat Paraguay uns komplett den Rang abgelaufen. Und das darf einfach nicht passieren. Und das zeigt auch eine extreme Schwäche, was das Psychische auch angeht. Und diese Angst, diese unemotionalen Herangehensweisen und. Und das ist jetzt das mögliche Ende einer DFB-Generation, die am Ende als eine komplett titellos gescheiterte in die Geschichte eingehen wird, obwohl riesengroße Namen mit dabei sind. Und das ist wirklich verdammt schade, weil ich habe jetzt letztens nochmal drüber also in unserer Folge hier drüber gesprochen, oh, da gibt es eine ganze Generation, die ja gar nicht das so kennt, dass man so verwöhnt war damals mit deutschen WMs. Jetzt merke ich gerade selber, also ich bin auch, seitdem ich noch in der Schule war, jetzt irgendwie am Warten, dass wir mal wieder ein K.O.-Spiel gewinnen. Also das ist wirklich, wirklich hart, weil ich gemerkt habe auch, wie sehr mich das auch emotionalisiert und ich das auch genieße, dass mich das so emotionalisiert, weil es ja voll schön ist, wenn man bei einem Sport so sich mitreißen lassen kann und sowas. Und das hatten wir jetzt ja einfach auch seit 12 Jahren nicht mehr. Gut, hier und da nochmal, ne, so kleine Highlights in der Gruppenphase, Schweden und Co. Aber es ist ja wirklich unfassbar, was aus diesem einstigen Fußballriesen Deutschland mittlerweile geworden ist. Es ist so ein bisschen, sind wir jetzt gerade das Gespött der Fußballwelt und das zu Recht. Und das sagen zu müssen, tut weh, als jemand, der gerne mit der deutschen Nationalmannschaft mitfiebert.
Man aged sich mittlerweile so, wenn man sagt, ich habe noch erfolgreiche Nationalmannschaftsturniere miterlebt. Also da.
Oh, Opa, okay.
Genau, wie war es damals im Krieg? Ja, also das ist leider so. Und es ist also ein cooler Punkt von dir, so diese Generation Kimmich, Tah, Havertz, Rüdiger, die ja wahrscheinlich raus sind. Also wenn man sich so ein bisschen jetzt den Kader anschaut, für mich muss die Hälfte mindestens mal ausgetauscht werden. Ich habe kein Problem damit, den Neuaufbau der deutschen Nationalmannschaft ohne einen Joshua Kimmich zu gestalten, sowieso ohne Sané, ohne Rüdiger, ohne diese ganzen Spieler, die 30 plus sind, weil von denen außer einem Amiri, der ist noch nicht 30, aber außer dem ist keiner dabei, der jetzt sich super krass empfohlen hat, unter von mir aus, aber viele dabei, die einfach sehr schlecht waren. Kimmich auch leider so ein bisschen eben seiner Stärken beraubt worden, meiner Meinung nach. Man hätte spätestens dann für dieses Spiel ihn vielleicht echt mal ins Zentrum stellen, aber auch da gab es ja keine Reaktion von Nagelsmann. Und so bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht nochmal so ein bisschen die personellen Konsequenzen, auch was nach dem Spiel gesagt wurde. Nagelsmann, der ja sofort gesagt hat, ich mach weiter. Also wenn ihr mich wollt, mach ich weiter. Völler, der sagt, Nagelsmann glaubt, er ist immer noch der Richtige. Fällt mir ehrlich gesagt nicht viel zu ein, wenn ich das höre. Wenn ich dieses Turnier sehe, EM, ja, war auch mit Biegen und Brechen ins Viertelfinale gekommen, da dann gegen den späteren Europameister rausgeflogen, knapp, aber trotzdem. Ich finde, es gibt nichts, was Julian Nagelsmann auf seiner Seite hat gerade. Und wenn man nach diesem Ausscheiden nicht große personelle Konsequenzen zieht, dann glaube ich, machst du dich krass lächerlich und dann verlierst du auch noch viel mehr den Rückhalt der deutschen Fußballfans. Dann verlierst du auch die Letzten, die sagen, ich stehe eigentlich da dahinter.
Die Ära Nagelsmann wird sehr, sehr sicher zu Ende gehen und am Ende wird hinter oder unter dieser Ära einfach das Wort Misserfolg stehen. Obwohl es in Richtung Heim-EM damals einen richtig großen Aufschwung gab, den man ihm auf jeden Fall zugutehalten muss und kann. Aber alles in allem sind da wieder zwei große Turniere plus Nations League ohne irgendeine Art von Erfolg. oder einem Erreichen, was man als Erfolg verbuchen kann. Und das ist wirklich auch hart für einen Trainer, der zu Recht auch in so jungen Jahren schon sehr viel Lob bekommen hat. Für mich, um die ganz große Hobby-Psychoanalyse noch zu vervollständigen, ist Nagelsmann an diesem enormen Druck, der dann doch auf einem Bundestrainer lastet, komplett zerbrochen. Nach der Heim-EM, wo er es wirklich noch gut gemacht hat, frisch wirkte und jetzt immer und immer verbitterter, patziger in Interviews, wie du eben schon richtig analysiert hast, sich bloß nicht von außen reinreden lassen, weil er ja die Weisheit mit Löffeln gefressen hat. So wirkt es oft, ne? Also ich will ihm das...
Ja, und weil es laut seiner Denkweise eine Schwäche ist, was zu verändern. Also das ist so bescheuert.
Genau, komplett unnötige, blöde fast schon Formulierungen da selbst gewählt. Ganz merkwürdig, wie er auch wieder in dem ersten Interview es irgendwie untergebracht hat, ganz konkret Dennis Undaff nochmal zu hervorzuheben als zwei, drei Szenen, die er nicht gut gemacht hat. Zumindest war das bei Magenta der Fall. Beim ZDF soll es ja auch noch irgendwie einen kleinen Fauxpas gegeben haben mit Lilly Engels da vor Ort, das irgendwie sehr patzig reagiert hat im Interview und. Also natürlich ist nach diesem Ausscheiden, nach dieser riesigen Enttäuschung, dass das da schwierig ist, die Gedanken so klar zu ordnen, okay. Aber das zieht sich ja durch. Das war jetzt ja nicht nur, war er patzig oder angefressen nach diesem Ausscheiden jetzt, sondern schon die gesamten letzten Monate auch auf dem Weg zu der WM, Undaff-Drama und.
Ja.
Und das, obwohl der DFB alles so präpariert hat, dass es nach seinen Vorstellungen läuft. Ihn mit Rudi Völler einen Gottvater noch an die Seite gestellt hat, der die schützende Hand durchgehend noch über ihn hält, der medial immer an seiner Seite stand, ihm wirklich immer beigestanden hat und das auch sehr gut gemacht hat, sehr gut moderiert hat. Jetzt allerdings, wie du gerade schon gesagt hast, also gut, okay, war vielleicht noch nicht der Ort, um zu sagen, ja, nee, den Julian schmeißen wir morgen raus, verstehe ich auch, ist okay.
Ja.
Aber es ist wirklich, also der Satz hätte nicht sein müssen. Genau wie der Satz von Nagelsmann nicht hätte sein müssen. Nö, ich bin da, ich bin immer noch der festen Überzeugung, ich bin der Richtige. Da hätte ihm einfach ein bisschen mehr Demut oder so ein bisschen mehr Zurückhaltung, glaube ich, ganz gut getan. Und dann, das hätte ihn sogar noch mal sympathischer wirken lassen, dass er, wenn er sagt, ja, also Leute, sorry, das ist jetzt hier gerade eine riesige Enttäuschung und ich bin jetzt gerade nicht in der emotionalen Position und auch nicht in der Verfassung oder Lage, da jetzt über meine Zukunft zu sprechen oder generell über die Zukunft. Ich bin jetzt einfach enttäuscht und möchte das erstmal verarbeiten. Zack, geregelt. Gar kein.
Aber wie oft haben wir das schon in der Ära Nagelsmann gesagt? Es wäre so einfach gewesen, wenn er einfach das gesagt hätte.
Ja, das,
aber nein, genau. er lehnt sich aus dem Fenster, er redet sich um Kopf und Kragen. Auch jetzt, das mit Undaff. Sané wieder mal statistisch kein gutes Spiel gemacht. Offensiv gefühlt jede Aktion gegen sich gelaufen. Und dazu wird nichts gesagt. Und dann meint er, muss dann Undaff irgendwie noch erwähnen, der ein bisschen mehr als eine Stunde gespielt hat. Also völlig absurd und für mich auch komisch, dass Nagelsmann selbst oder spätestens der DFB auch nicht mal auf die Idee kommt, sich mit ihm zusammenzusetzen, ihm vielleicht auch so ein bisschen noch mal ein mediales Coaching zu geben oder so, weil das, finde ich, ist bei ihm komplett Banane, was er da teilweise für Sachen sagt und wie patzig er reagiert, wie wenig das auch zusammenpasst mit dem, was dann teilweise auch in der Mannschaft passiert. Das haben wir ja auch gegen Ecuador gesehen, dass er sagt, so das ist völlig lächerlich, dass sie das mehr wollten als wir und danach sagen zwei, drei Spieler, ja, die wollten es halt mehr als wir. Also das ist vorne und hinten super krass unsouverän. Deswegen finde ich, finde es schön, wie du gesagt hast, Misserfolg, aber für mich auch Missverständnis irgendwie genauso passend, weil er sich in den guten Momenten sehr gerne weit aus dem Fenster lehnt. Und diese Suppe muss er dann nun mal auch auslöffeln, aber das kann er dann gar nicht haben, wenn er dann kritisiert wird. Also ich musste jetzt auch oft in den letzten 24 Stunden an diesen Clip denken, nach der EM, wie er sagt, das tut so weh und das Blödeste ist, dass wir jetzt 2 Jahre warten müssen, bis wir Weltmeister werden. Und dann, ja, das hat er jetzt gefallen, ne, dass ich das jetzt gesagt habe und so. Das ist ja dieses Clip-Farming und so, ja, hier, jetzt habe ich mal was Cooles gesagt. Das kann man dann später in irgendwelche Edits packen, wenn wir Weltmeister werden. Ja, jetzt kommt es in ganz andere Edits rein. Finde ich einfach, was der in der medialen Wahrnehmung und in dieser Darstellung alles vergeigt hat, ist unglaublich und kann ich mich an keinen Bundestrainer erinnern, der so schlecht dastand in den Medien. Und das als der Jüngste, den die deutsche Nationalmannschaft hatte. Also das passt irgendwie alles nicht zusammen.
Ja, einer, der vielleicht so schlecht dastand, war vor unserer Zeit, Berti Vogts, 94. Und an dem wurde festgehalten. Und der hat 96 die Europameisterschaft gewonnen, nachdem man 94 das Debakel bei einer WM in Amerika hatte.
Oh, okay. Hast mich überzeugt, Anton. Mit Julian Nagelsmann, mit Kimmich als Rechtsverteidiger gehen wir in die
EM. Jetzt müssen wir EM 2 Jahre rein. Warten, bis wir Europameister werden.
Ja, scheiße. Einfach nach jedem Turnier wieder sagen. Irgendwann klappt es.
Nee, es ist vollkommen richtig, wie du es gerade aufgedröselt hast. Ich fand es auch unglaublich stark von Jürgen Klopp, der ja als Experte bei Magenta TV tätig ist, wie er nach dem Spiel quasi Julian Nagelsmann rhetorisch und fußballerisch zerlegt hat, ohne es wirklich auf ihn zu beziehen, also ohne ihn wirklich klar zu nennen, aber er hat es quasi rhetorisch so gut aufgebaut, dass er drumherum geredet hat und eigentlich, wenn man es aber herauslesen wollte, sehr klar auch Julian Nagelsmann zu Recht, wie wir gerade auch, kritisiert hat. Er hat sehr gut umschifft, das ganz klar zu sagen, aber hat es wirklich dieses Spiel fußballerisch analysiert und gesagt, was alles schiefgelaufen ist, ähnlich wie wir jetzt auch gerade. Und damit quasi Nagelsmann auch degradiert quasi, auch im Fußball-Fachverstand so ein bisschen. Und Jürgen Klopp, da müssen wir nicht drum herum reden, das ist eben auch eine seiner ganz großen Stärken, die Kommunikation. Und das war ein anderes Level. Haben wir da vielleicht schon den kommenden Bundestrainer sprechen hören? Wie stehst du dazu?
Ich fand es sehr spannend und sehr lustig irgendwie, weil man gesehen hat, dieses Spiel und auch dieser Ausgang ist selbst Jürgen Klopp so unangenehm, dass er auch auf die Frage dann, ich weiß nicht, was genau das Thema war, aber so dieses, ob er dann vielleicht dann der Nächste ist, falls Nagelsmann nicht mehr weitermachen sollte, hat er dann sogar darauf geantwortet, so, das ist jetzt nicht der Zeitpunkt und darüber reden wir jetzt nicht und so. Das ist der gleiche Klopp, der noch vor 2 Wochen gesagt hat, irgendwie Nagelsmann noch Trainer, hat er gesagt. Also das fand ich irgendwie auch stark und bezeichnend, was das für ein Schlag in die Magengrube war für alle, dass selbst ihm dann das zu unangenehm ist, zu awkward ist, da dann wirklich nochmal in die Richtung was zu sagen. Ich persönlich würde ihm die Chance geben, auch damit er aus sämtlichen Red Bull und Expertenrollen rausfliegt. Da kann ich ihn nämlich nicht so gut haben. Als Trainer hat er mir deutlich besser gefallen. Ich glaube, er ist die logische Nachfolge. Ich glaube, man hat aber jetzt auch genug Zeit, um das Ganze so ein bisschen sacken zu lassen und um sich umzuschauen.
Ja, aber du Neurohrer musst.
Natürlich, also es gibt eine Option. Keinen.
Was? Wen? Sorry?
Peter Neurohrer,
habe ich gesagt. Ja, das hätte auch was.
Mit dem Panamera. Ja, also. Ja,
es gibt doch natürlich es gibt keine Option, die im Ansatz so viel Sinn machen würde oder die gerade passt, die offen ist, die sonst was.
Ja, das ist richtig.
Das also muss Jürgen Klopp werden.
Ja, weil alles andere wäre seltsam. Ole Werner.
Stimmt, der hat auch wieder Freizeit, nachdem er gut
Arbeit geleistet hat. Nee, aber alles andere ergibt keinen Sinn. Klopp wäre die logische Nachfolge. Und ich hoffe sehr, dass man beim DFB zur Realisation kommt, dass es nicht so weitergehen kann, dass man daraus lernt und dass man auch den Ansatz ändern muss. Also ich muss, ich wiederhole mich gerne, wie schon gesagt, wenn ich merke, es funktioniert nicht mit der feinen Klinge, dann muss ich die Paraguayer mit 100 km/h ins Tor reinprügeln. Dann muss ich irgendwie mit der Brechstange dieses Spiel gewinnen und auch da haben wir die Mittel für. Aber man hat es nicht gemacht und man hat einfach an dieser Idee festgehalten und ich weigere mich zu glauben, dass Deutschland nicht so eine Wucht entwickeln kann, auch die dann nicht mehr zu verteidigen ist. Da fallen dann die Bälle irgendwo auf dem Fünfer wieder runter und dann wollte mal einen Ausfallschritt und dann ist er doch drin. Also das wurde einfach viel zu wenig mit Druck tatsächlich dann versucht und dann hat man es ihnen halt so leicht gemacht. Aber es ist, man dreht sich im Kreis.
Man dreht sich im Kreis, genau. Letzter Satz auch noch dazu, weil du es gerade nochmal gesagt hast, wollte Made. Wolf Fuß ist ja wirklich auch ein eigentlich guter Kommunikator und auch sehr diplomatisch unterwegs in seinem Kommentar, auch was so die, was Kritik an Trainer oder sowas angeht. Und wenn Wolf Fuß zur Halbzeit schon anfängt und Nick Woltemade fordert, weil auch er erkannt hat, diese Komponente, diese Kopfballstärke, 2 Meter kannst du nicht lernen, hat mal irgendwer gesagt, gefehlt hat. Und ein Nick Woltemade dann aber in Minute 88 reinkommt, gegen, als es 1-1 steht gegen Paraguay und du ja eigentlich denken müsstest, ich will hier alles, nur keinen Elfmeter schießen, sind wir wieder da. Und ja, da hast du eigentlich richtig gesagt, drehen wir uns im Kreis.
Ja, aber ich fand es auch schön und sehr bezeichnend. Ich habe Wolf Fuß noch nie so, so audibly ratlos gehört, wie in diesem Spiel. Ja. Also es gab mehrere Momente, wo Wolf Fuß einfach nur so ein "Oh!" so von sich gelassen hat, weil er einfach nicht wusste, was er sagen soll und so übermannt war von dieser, ja, von dieser Frustration und diesem, das kann ja nicht wahr sein, Leute. Also wie doof kann man sich denn anstellen?
Ja, also wirklich, das, ja, das Schlimmste, und damit können wir es zumachen, ist irgendwie, dass ich so sauer und so traurig bin, dass jetzt irgendwie ich das Gefühl habe, mein Sommer ist dahin. Wirklich, es ist so blöd. Ich hatte so Lust auf diese WM mit deutscher Beteiligung, natürlich möglichst lange. Und allein schon, wenn ich jetzt an den nächsten Samstag denke, ja, 23 Uhr, weiß ich nicht, ob ich mir das Spiel jetzt gerade noch angucken möchte, aber es ist irgendwie so schade.
Ich hoffe wirklich sehr, dass Frankreich allen zeigt, wie man das machen kann. Und da geht es dann nicht nur um die individuelle Qualität, sondern da geht es auch um die Herangehensweise. Und das wird hoffentlich einfach eine Masterclass.
Ja, leider gab es ja eigentlich auch schon die Beispiele, wie man es machen kann, von zum Beispiel den Franzosen. Und du hast es ja richtig analysiert im Laufe der Folge. Man lernt irgendwie nicht daraus. Diesen Lerneffekt hat man hoffentlich dann jetzt in der Zukunft, weil es muss sich was ändern. Es war ein Schlag in die Magengrube für ganz Fußball-Deutschland, für den DFB, für Julian Nagelsmann, an dessen Trainer Karriere das sicherlich auch kratzt. Ein Hansi Flick hat sich zum Beispiel rehabilitieren können bei Barcelona, wie es bei Julian Nagelsmann weitergeht. Er ist noch so jung, er hat schon gezeigt, dass er es auch kann, aber ich glaube, dieser Job hat ihm extrem viel abverlangt und auch Kredit gekostet in der Trainerwelt und auch in Fußball-Deutschland natürlich. Also, ja, turbulente
Man muss Zeit. Dazu sagen, Julian Nagelsmann ist in einem Alter, in dem manche ihre Karriere beenden. Also da haben manche, die später dann zu Trainern werden oder wurden, noch nicht mal ihre erste Cheftrainerrolle gehabt. Also der kann sich ja noch total entwickeln, vor allem charakterlich. Das ist ja absolut drin. Aktuell sieht man nicht wirklich Tendenzen, die da eine Entwicklung vermuten lassen, aber der ist in einem Alter, wo das absolut noch möglich ist. Also seine Gegenüber sind teilweise 20 Jahre älter als er. Von daher muss man ihm vielleicht dann auch das so ein bisschen eingestehen, dass man sagt, obwohl es ein riesiger Name ist auf dem Trainermarkt und er schon große Stationen hatte und auch schon erfolgreichen Fußball hat spielen lassen, ist er noch super jung und ist vielleicht dann einfach menschlich noch nicht so reif, wie es dann vielleicht ein Klopp oder ein Ancelotti oder so sein können. Aber da muss er auf jeden Fall dazulernen, sonst glaube ich, werden sich Vereine oder Nationalmannschaften werden sich da zweimal Gedanken machen, ob das der richtige Mann ist. Weil ehrlicherweise ist auch seine Zeit bei den Bayern so ein bisschen daran gescheitert, dass er, klar, sie haben keine überzeugende Saison gespielt in dem Jahr, aber dass er auch einfach, was man so hört, sehr viel angeeckt ist und mit seiner Kommunikation nicht immer im Verein offene Ohren gestoßen ist.
Ja. Puh, Moritz, ich habe schon gesagt, wie traurig mich das Ganze stimmt. Aufgearbeitet haben wir es, glaube ich, trotzdem ganz gut. Teils ein bisschen sehr sauer gesprochen auch. Ich sehe hier meine Wave-Form vor mir. Da sind etwas Ausschläge nach oben zu erkennen. Falls das etwas
Ausschlag
laut war.
Hatte ich schon gestern Abend.
Entschuldigt bitte. Ich bin da emotional wirklich drin und das mag ich eigentlich gerne. Nur jetzt irgendwie war es natürlich in die falsche Richtung quasi emotionalisiert, denn das war leider gar nichts und diese WM wird ohne Deutschland zu Ende gehen.
Da sprichst du aber trotzdem was Gutes an, was man ja vielleicht auch abschließend nochmal sagen kann, was da teilweise jetzt wieder in den sozialen Medien, aber auch dann auf diversen Public Viewings da in Richtung Spieler, in Richtung Trainer gesagt wird. Natürlich auch zum Beispiel, was man heute wieder sehen, lesen musste, was zum Beispiel Jonathan Tah auf seiner Instagram-Seite sich hat anhören, durchlesen müssen, was er hoffentlich nicht getan hat, ist wirklich bodenlos. Und das ist dann auch was, was leider schon so ein bisschen was Deutsches ist, dass man da dann krass unter die Gürtellinie geht. Man kann enttäuscht sein, man darf den Fernseher anschreien, aber da dann beleidigend zu werden oder so ist unterirdisch und zeigt dann so ein bisschen auch wieder dieses, was wir immer wieder hier angesprochen haben, dieser Umgang vieler deutscher Fans mit den Spielern, wenn es mal nicht läuft. Das ist einfach, gehört sich so nicht, und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass die vielleicht mal Selbstzweifel haben oder sich in die Hose machen vor irgendwelchen wichtigen Momenten, weil man vielleicht auch im Hinterkopf hat, was, wenn ich verschieße oder was, wenn ich den Ball nicht treffe oder sowas.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Wichtiges Thema, sehr unschönes Thema. Enttäuschung.
Wir haben es auch ist, 50 genau, Minuten so, ohne Beleidigung geschafft.
Richtig, also Leute.
Nichts es rausgeschnitten.
Auch.
Ja, und, man glaubt es kaum. Ja.
Wer sowas macht, bitte bleibt fern von diesem Podcast. Ansonsten allen anderen, die emotional zwar befangen sind, aber einfach nur traurig, so wie ich. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Moritz, fürs gemeinsame Aufarbeiten und für die starke Hand auf meiner Schulter. Es geht natürlich bei uns weiter. Wir bleiben am Puls der Zeit. Wir sind noch nicht raus aus diesem Turnier, aber wir werden eventuell, zumindest ich, in gedämpfter Stimme in Zukunft vielleicht über die noch anstehenden Partien sprechen. Bis dahin, vielen, vielen Dank euch da draußen und vielen, vielen Dank dir, Moritz. Goodbye, Deutschland.
Nennt uns Auswanderer. Wir sind raus. Nein, danke dir, Anton, schön gesagt. Und ich werde jetzt gleich mal mir ein Kap-Verde-Trikot bestellen. Und dann für die Jungs weiter routen. Die sind ja schon lange im Podcast gern gesehene Gäste. Deswegen, irgendwen muss man jetzt ja anfeuern. Und deshalb, bis die nächste Folge erscheint, genießt das 16. Finale. Vielleicht auch so ein bisschen mit einem ruhigeren Puls das Ganze schauen, ist ja auch mal ganz, ganz Schönes. Und dann werden wir einfach in 2 Jahren Europameister.
So machen wir das. Ciao, ciao.
Ciao.